Deutschlandfunk. Spielweisen. Anspiel.
Ein chinesisches Volkslied aus Jiangsu, arrangiert von Xue Fang und Shen Wuyun, gesungen von Anna Herbst und am Klavier spielte Tony Ming Geiger. Dieses Lied findet sich auf dem Album Lindenbaum und Lotusblüte, das beim Label Coviello Classics erschienen ist. Mit der Sopranistin Anna Herbst konnte ich über dieses Projekt sprechen und ich wollte von ihr zunächst wissen, wie es sich denn so singt auf Chinesisch.
Ich finde, es singt sich sehr gut. Es ist sehr viel Arbeit erstmal für jemanden, der die Sprache nicht spricht. So ging es mir ja, als ich das Projekt begonnen habe, dass ich bekam Noten mit chinesischen Schriftzeichen und Noten. Und das war's erstmal. Und da war ich, das war für mich nicht ganz einfach, mich da reinzuarbeiten. Aber die Sprache als solche, finde ich, singt sich sehr gut. Die hat sehr weiche Konsonanten und die Vokale sind sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, man kann damit auch wirklich, wenn man sich da entsprechend reinarbeitet, ganz schöne verschiedene Klangfarben machen mit diesen Vokalfärbungen, so wie ich das mit der deutschen Sprache auch sehr gerne tue. Also es macht sehr viel Spaß, auf Chinesisch zu singen.
Das heißt, Sie sprechen auch nach dem Projekt noch nicht Chinesisch?
Leider nicht, nee.
Und wie sind Sie denn aber auf so eine eigentlich dann ja verrückte Idee gekommen, in einer Sprache zu singen, die Sie weder lesen noch sprechen können?
Das war tatsächlich sehr, sehr spontan 2020 im ersten Corona-Lockdown. Und wir Musiker waren ja alle quasi, durften im Prinzip nicht das machen, was wir sonst so gewohnt waren. Aber man hat ja trotzdem irgendwie seine kreative Energie und Lust, was zu machen. Und ich habe mit einer chinesischen Kollegin telefoniert und wir haben überlegt, was können wir machen? Kann man musikalisch mal was ganz Neues? Und sie schlug damals vor, ach komm, lass uns doch was machen, ein deutsch-französisches Programm. Und ich meinte auch, naja, Französisch habe ich schon viel gemacht. Lass uns doch was ganz anderes probieren, was deutsch-chinesisch ist. Und so ging das los. Dann gab es eine große Notenrecherche. Wir konnten ja auch uns nicht bewegen. Wir waren ja im Lockdown und sie hat ihren Vater in Shanghai dann gebeten, in den Notenladen da zu gehen und nach Literatur für Gesang und Klavier zu suchen. Und der hat uns dann sehr, sehr viele Noten geschickt. Und so ging es los, ja.
Auf der CD finden sich ganz überwiegend Volkslieder, die arrangiert wurden für Klavier und Gesang. Darum die Frage, aus welcher Zeit stammt die Musik? Also wahrscheinlich muss man da trennen in die Volkslieder und die Arrangements.
Ja, genau, das ist richtig. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt auch nicht so eine besonders gute Quellenlage, was das Alter dieser Volkslieder angeht. Das ist so ein bisschen ähnlich wie auch in der europäischen Kultur. Viele dieser Melodien sind eben tatsächlich Jahrhunderte oder teilweise auch Jahrtausende alt. Ebenso auch die Texte. Es gibt eben ein Stück von Wu Zhongrong, Lotus für die ferne Geliebte. Da ist der Text über 1000 Jahre alt.
Und die Arrangements, aus welcher Zeit stammen die?
Größtenteils aus dem 20. Jahrhundert. Und das hat eben den Grund darin, dass es so einen Austausch zwischen chinesischen und deutschen Komponisten erst relativ spät gegeben hat. Also es gab immer ein großes Interesse von europäischen Komponisten an asiatischer Musik. Umgekehrt hat man den Eindruck, war das Interesse nicht ganz so groß oder jedenfalls der Austausch war einfach nicht so möglich. So die ersten chinesischen Kompositionsstudierenden, die dann in Europa tatsächlich studiert haben, waren erst Ende des 19. Jahrhunderts bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts. Und aus der Zeit stammen so die ersten Arrangements und dann sind eben viele so frühes bis mittleres 20. Jahrhundert, was wir jetzt aufgenommen haben.
Die Pentatonik, also dass man mit 5-Ton-Motiven spielt, das konnten wir zum Beispiel in diesem ersten Stück Jasmin vorhin hören. Das ist ja irgendwie so typisch für chinesische Musik, wie man sie kennt, also ein bisschen auch ein Klischee. Wie klischeenah ist denn jetzt die Musik, die wir da hören?
Für mich persönlich, ich schaue ja auf diese Lieder immer sehr individuell. Das ist für mich wie so eine, wie ein Blumenstrauß oder so, oder vielleicht wie eine Sammlung von Einzelkunstwerken, weil es ist ja kein Zyklus in dem Sinne, ne? Sondern das ist ja eine Zusammenstellung, eine Sammlung. Und mir persönlich geht es immer sehr stark darum, den jeweiligen Charakter zu versuchen, möglichst präzise interpretatorisch zu treffen. Und da fällt mir dann die Gemeinsamkeit gar nicht mehr so stark auf. Aber klar, natürlich, so, wenn man diese Perspektive irgendwie einnimmt, so aus dem musikwissenschaftlich schaut oder analytisch so schaut, dann klar, haben die viel Pentatonisches gemeinsam, dann haben diese Arrangements dann im Kontrast zu dieser Pentatonik eigentlich auch sehr viel Chromatik, ne, und sehr viel enharmonische Verwechslung und so, wenn man auf den Klavierpart schaut. Und das ist dann schon was Eigenes. Ich bin ja auch mit Liedern aus diesem Programm aufgetreten, zusammen mit chinesischen Musikern, die traditionelle Instrumente gespielt haben. Und wo es dann eben diese romantisch-europäische, chromatische Tonsprache gar nicht gab. Ne? Und da merkt man dann natürlich schon, dass diese Stücke so hybride sind, in Anführungszeichen. Ne? Weil das ist eben ja nicht die reine Folklore, es ist aber eben auch nicht das reine europäische, deutsche Kunstlied, ne? Sondern quasi wirklich wie eine eigene Gattung.
Was wissen Sie denn über die Aufführungskultur dieser Lieder in China?
Ich habe sehr, sehr viele Aufnahmen aus China gehört, also alles, was ich kriegen konnte quasi. Und für mich ist es vokaltechnisch wahnsinnig spannend gewesen. Die haben natürlich, die Sängerinnen und Sänger, die ich da gehört habe, chinesische traditionelle Gesangselemente damit eingeflochten, weil es ja größtenteils eben auch traditionelles Material ist, zumindest die Gesangsstimme. Und da gibt es eben sehr viel Glissandi, die bei uns heutzutage eigentlich nicht mehr so sehr üblich sind. Und es gibt auch gerade in diesen hohen Sopranlagen so eine andere Art, die Stimme zu färben. Und ich habe versucht, mir da so gut das irgendwie ging, was abzuschauen, auch für meine eigene technische Herangehensweise. Also ich habe zum Beispiel bei diesem Jasmin-Stück versucht, so sehr gläsern und hell diese obere Lage zu machen, was ich jetzt nicht getan hätte, wenn das Stück von Richard Strauss gewesen wäre oder so zum Beispiel. Aber ich dachte, das ist faszinierend, weil die chinesischen Kolleginnen haben so diese weiße Farbe von einem Jasmin da ganz toll getroffen, mit ihrer Art, die Stimme in dieser hohen Lage einzusetzen. Und da treffen sich für mich so diese Ebenen. Einmal guckt man intellektuell und dann schaut man eben auch auf so einer ganz basal sinnlichen Ebene. Und da sieht man eben diese Jasminblüte, die eben einfach dieses strahlende Weiß hat und diese Zartheit, diese zarten Blättchen. Das war für mich dann sängerisch eine ganz, ganz schöne Erfahrung, auch in dieser Kultur mir ein bisschen was abschauen zu können für meine eigene Interpretation.
Wie ist denn jetzt nochmal der Blick quasi von China aus? Wie ist die Resonanz auf die CD?
Also sehr begeisternd, total, total schön. Ich habe wahnsinnig viel positive Resonanz eben von chinesischem Publikum darauf, die selber ja diese chinesischen Lieder teilweise sehr, sehr gut kennen und sehr lange kennen und die, muss schon echt sagen, fast gerührt sind, dass sich eine deutsche Sopranistin damit so intensiv beschäftigt. Und bin ich auch sehr für meine Aussprache gelobt worden, was ist ja natürlich nett. Also, weil es einfach sehr viel Arbeit ist, ja. Aber das ist, für die sind einfach solche Lieder wie dieses Jasminblumenstück sowas Ähnliches wie für uns der Lindenbaum ist, was einfach jeder kennt. Oder teilweise haben die das gesungen im Kinderchor schon. Dann kommen natürlich die Leute aus dem Publikum und sagen da, Mensch, und das kenne ich schon so lange und das habe ich so lange gesungen. Oder das kenne ich von meiner Oma, das Lied. Oder das kommt aus der Provinz, aus der ich eigentlich komme und so. Das ist wirklich sehr, sehr schön und sehr auch berührend, weil man dann das Gefühl hat, so der Versuch von so einer liebevollen Kommunikation zwischen zwei Kulturen kann auch mal gelingen, ja.
Sie kombinieren diese chinesischen Lieder auf der CD mit deutschem romantischen Liedgut, und zwar solchen Liedern, die so chinesische Elemente wie Jasmin oder Lotusblüte aufgreifen. Was war hier die Idee? Inwieweit wollten Sie, dass diese Stücke miteinander kommunizieren?
Ich denke immer, hinter so einem Lied steht eine Idee. Und ich habe den Eindruck, dass die Ideen teilweise erstaunlich ähnlich sind. Ich meine, die Grundlage ist ja immer die Lyrik beim Kunstlied, die war immer zuerst da. So. Deshalb eigentlich müsste man schon fast sagen, dass die Dichter eigentlich diejenigen sind, die da die Kommunikationsebene erstmal schaffen, auf der dann die Komponisten aufbauen und danach kommen wir halt als Interpreten. Ne? Und für mich war es einfach so interessant, zum Beispiel auf so ein Phänomen wie diesen Jasmin aus den beiden Perspektiven schauen zu können. Was bedeutet der in den verschiedenen Kulturen und inwieweit ähnelt sich das und ist es auch unterschiedlich? Oder eben die Lotusblume als Symbol ist ja in der asiatischen Kultur was ganz Besonderes und schon fast hat es einen sakralen Charakter, also irgendwie die Reinheit der Lotusblume und das Besondere, dass die quasi aus so einem dunklen, muffigen, schlickigen Teich aufsteigen kann und dann wahnsinnig rein und weiß und zart ist, war etwas, was eben die romantischen Dichter hier sehr inspiriert hat und sehr beschäftigt hat. Es scheint doch irgendwie zwischen in den Menschen so eine grundlegende Kommunikationsmöglichkeit zu geben, selbst wenn man sich sprachlich nicht versteht. Aber offenbar hat man zum Beispiel im Kontakt zur Natur ähnliche Empfindungen. Und das, finde ich, hört man halt auch in den Liedern. Und das liebe ich sehr daran.